Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo und herzlich willkommen zum Stories Podcast im März. Hier in unserem Zwergenbüro sitzen meine liebe Kollegin Katja Schneider.
Hallo.
Und ich, Anne-Rose Beurich. Und ja, was soll ich sagen? Gestern war der meteorologische Frühlingsanfang und wir beginnen mit einem Gedicht von Kurt Tucholsky, das passenderweise auch Frühling heißt. Und als wir es gerade eben rausgesucht haben, hat es mich eigentlich ganz ehrlich fast gegruselt, weil ich es so wahnsinnig aktuell finde. Lenz, dich hätten wir beinahe vergessen. Frisch und kühn sprießt inmitten dem Randal indessen junges Grün. Blätter stecken ihre zarten Spitzen hastend aus, wie sie Schmuck auf ihren Ästen sitzen, feucht und kraus. Und sie sehen bunte Tumultanten, Militär, sehen wild gewordene Adjutanten, welch ein Heer. Und sie sehen, grad die falschen Leute packt's Gericht, doch die großen Diebe heute? Heute nicht. Und die jungen Blätter blitzen und sie denken sich, was mag das sein? Könnten sie, sie zögen ihre Spitzen schleunigst wieder ein. Wir hoffen sehr, dass das nicht passiert und dass wir uns an dem Frühling erfreuen können und vor allen Dingen an jeder Menge neuer und großartiger Bücher. Und Katja, was sehe ich da auf deinem Stapel?
Auf jeden Fall ein Buch, um sich nochmal zu erinnern, wie kalt es denn war.
Ich kann mich gut erinnern.
Und es geht noch kälter. Es geht nämlich in die Antarktis. Ich bin ja sehr großer Fan von antarktischen Forschungsreisen Anfang des 20. Jahrhunderts und freue mich immer nochmal, wenn ich ein neues Buch zu diesem Thema finden kann. Und hier habe ich auch nochmal viel Neues gelernt. Es ist ein Buch von Adwin de Kluver, ein niederländischer Autor, der das Buch Niemandsland geschrieben hat. Eine antarktische Entdeckungsreise, übersetzt von Bärbel Jennecke. Und ich finde, das hat sie wunderbar gemacht. Es geht darum, dass Adwin de Kluver sich als Historiker eben wie ich für antarktische Forschungsreisen interessiert und erst über den japanischen Antarktisfahrer und auch Forscher Nobu Shirase gestolpert.
Von dem habe ich nie gehört vorher.
Du auch, ne?
Nein.
Nie davon gehört. Wir alle kennen das Wimpernschlagrennen zwischen Scott und Amundsen, das bekannterweise Amundsen gewonnen hat. Scott ist ja leider bei diesem Versuch gestorben. Und zeitgleich hat der Japaner Nobu Shirase sein Glück versucht. Auch er hat es nicht geschafft, aber er ist wieder nach Hause gekommen. Und ich finde es faszinierend, dass manche Personen der Weltgeschichte weltbekannt bleiben, geehrt werden jedes Jahr und andere in der Versenkung
völlig vergessen. Wie unser Freund von der Stellerschen Seekuh, Georg Friedrich Steller.
Ja, genau.
Total. Never heard.
Ja. Und das liebe ich, dass man in Büchern nebenbei etwas Neues erfahren kann. Und so habe ich wirklich die Seiten begierig umgeblättert. Es gibt ein auf jeden Fall Wiedersehen mit vielen bekannten Forschenden, die ich persönlich kenne und liebe. Shackleton hätte ein bisschen noch ein bisschen mehr Platz haben können, weil es mein liebster Held ist im ewigen Eis, aber ja, alle anderen, das macht super viel Spaß, da noch mal reinzufallen. Und durch diesen Fund dieses unbekannten Forschers hat Adwin de Kluver sich überlegt, oh, ich will auch mal so eine Reise machen, ins ewige Eis, was ja eigentlich auch immer ein Wunsch von mir war. Und ich bin jetzt so ein bisschen kuriert, weil das auch sowas hat von AIDA, Reisen ins ewige Eis. Und da treten sich auch die Leute auf die Füße.
Ja, es gibt ja da auch so einen Tourismus, im Prinzip die Eisberge sehen, solange sie noch da sind. Das hat schon wieder irgendwie, finde ich, auch was ganz Kurioses.
Total, ja. Also es gibt zum Glück strenge Regeln, wo darf man sich aufhalten, damit wirklich, wenn möglich, die Flora und Fauna nicht gestört werden. Und man muss ja wirklich sagen, Fauna auch, weil ja das Eis auch da immer mehr zurückgeht. Und darauf geht der Autor auch ein, was ich sehr, sehr gut finde, dass er aktuelle Bezüge herstellt und da wirklich nochmal sehr eindringlich ist, wie wichtig es ist, diesen Landstreifen, dieses Fleckchen Erde zu erhalten, wie es ist. Und was ich auch sehr interessant fand, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das Buch heißt ja Niemandsland, dass niemand, dass kein Staat der Welt dieses Fleckchen Erde für sich beanspruchen kann. Und viele haben es versucht, auch die Nationalsozialisten, die dachten, ach, so ein kleines Stück davon, um Rohstoffe abzubauen. Klar. Und ich finde es wirklich ganz tröstlich, dass es noch ein Fleckchen auf der Welt gibt, das niemandem gehört. Was
sich allen geopolitischen Interessen widersetzt.
Genau.
Sehr schön. Es sieht auch wunderschön aus. Ja. Richtig, ist ein großes Buch, also so eins, was man auch gerne in der Hand hält.
Genau, es hat wunderbare Karten, sehr faszinierende Fotos, auch vom Nobushirase. Unter anderem ist bei Mare erschienen, der Spezialist für maritime
Bücher. Genau, ich wollte es gerade sagen.
Und es ist wirklich ein wundervolles Buch zum Entdecken und Schwelgen.
Toll.
Ja, aber jetzt möchte ich trotzdem, dass der Frühling kommt.
Genau, wir machen jetzt weiter mit dem Gott des Waldes von Liz Moore und wir gehen in die Adirondack Mountains, in ein Naturreservat. Und dort treffen wir auf ein ganz besonderes Feriencamp. Ein Feriencamp, was gegründet wurde von einer sehr reichen New Yorker Bankiersfamilie, den Van Laars. Und die haben das gegründet ursprünglich aus der Idee, die Kinder von ihren Freunden, ihren wohlhabenden Freunden gut versorgt zu wissen, wenn sich die Eltern in den gleichnamigen Adirondack Chairs mit ihrem Martini bei der zur Cocktailstunde vergnügen und aber gerne ihre Kinder gut versorgt wissen möchten. Und dieses Feriencamp hat sich zu einer wirklich, zu einer festen Einrichtung des New Yorker Geldadels etabliert. Und wir reisen ins Jahr 1975 und dort verschwindet eines Morgens ein Mädchen aus diesem Camp. Das alleine für sich betrachtet ist ja schon schlimm genug, aber Barbara, die junge Frau, die weg ist, ist zudem die einzige Tochter der Van Laars. Und es gibt einen ganz dramatischen Bezug in die Vergangenheit, nämlich ihr Bruder ist 14 Jahre zuvor fast an dem gleichen Tag ebenfalls spurlos von diesem Grundstück verschwunden. Sie hat ihren Bruder nie kennengelernt, aber dieses Trauma dieses verschwundenen Jungs liegt wie ein Schatten über ihrer Kindheit. Und die Frage ist jetzt, handelt es sich um einen Zufall oder gibt es einen Zusammenhang, den niemand sieht, weder die Familie noch die ermittelnden Personen? Und Liz Moore fängt an zu schreiben und man ist sofort in so einem, ja, in so einem Netz aus ungesagtem, verdrängtem, geheimnisvollen. Jeder hat da eigentlich irgendwie ein Geheimnis, sowohl was mit dem aktuellen Verschwinden von Barbara als auch mit dem ihres Bruders Bear zu tun hat. Und das zieht einen so total rein, aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben, immer wechselnd auch in den Zeiten. Ist das so eine ganz tolle Mischung aus einem Thriller, einem Gesellschaftsroman, einem Familiendrama und einer Sozialstudie. Ich finde das auch toll übersetzt von Cornelius Hartz, einem Hamburger Übersetzer, der im letzten Jahr auch den Übersetzerpreis der Stadt Hamburg bekommen hat. Und ich finde, das liest sich am besten in einem dieser Adirondack Chairs, die bei uns natürlich nicht so heißen, sondern bei uns heißen sie Alsterstühle und sie stehen an der Außenalster, diese weißen Stühle, wo du ganz wunderbar dir dein Latte Macchiato auf die breite Armlehne lesen kannst. Und wenn jetzt ab und zu mal die Sonne rauskommt, kann man sich da wirklich einfach in diesem Buch vertiefen. Und ich empfehle das für alle diejenigen Leserinnen und Leser, die gerne so ganz komplexe Romane wie die von Donna Tartt lesen. Und Donna Tartt, die ja angeblich alle 10 Jahre ein neues Buch schreibt, lässt uns warten. Ja. Und während wir darauf warten, dass die 10 Jahre nach ihrer Zeitrechnung auch mal vorbeigehen, sollten wir alle der Gott des Waldes lesen. Es ist auch in diesem Monat, im Monat März, unser Buch des Monats, weil auch Frank Menten es großartig fand. Ich fand es großartig. Und man kann eigentlich keinen Schritt im Laden bei uns tun, ohne über dieses Buch zu fallen. Völlig zu Recht.
Und beruht es auf wahren Begebenheiten?
Nein, es ist alles, also sowohl die handelnden Protagonisten als auch die Familie, als auch die Verschwinden der Kinder ist komplett fiktiv.
Ja.
Ich glaube, es gibt natürlich, es wird das geben, aber sie bezieht sich nicht auf den aktuellen Fall.
Ja, okay. Du hast doch von Lismore noch was anderes schon mal
gelesen. Ich habe von Lismore was anderes gelesen. Es ist natürlich total, man merkt, wie wahnsinnig spontan wir hier sind. Gott, wie hieß das? Long Bright River.
Ja.
Großartige Geschichte über zwei unterschiedliche Schwestern. Die eine ist drogenabhängig, die andere ist bei der Polizei. Mhm. Toll, danke. Ja, war ein tolles Buch.
Ja, das erinnert dich, dass du das richtig toll
fandest. Fand ich richtig toll. Mhm. Die kann einfach, ist eine Kanadierin und die schreibt sensationelle Bücher.
Ach super, sehr guter Tipp. Und für alle, die dicke Schmöker mögen.
Für alle, die dicke Schmöker mögen und schon immer mal einen guten Grund gebraucht haben, sich in einen dieser Alsterstühle zu setzen.
Ja, jetzt habe ich richtig noch was gelernt dazu. Vielen Dank. Jetzt geht es etwas schmaler weiter und zwar gleich mit zwei Büchern. Nicht nur für Kinder, ab 8 Jahre, von Ulrich Hub, einem meiner liebsten Kinderbuchautoren. Und er hat geschrieben, zum einen Lahme Ente, blindes Huhn. Und wie fast immer bei Ulrich Hubs Büchern sind diese bebildert von Jörg Mühle. Ich finde, die sind ein fantastisches Duo. Es macht immer große Freude, diese Bücher.
Ich erkenne das Huhn. Das ist so ein ganz typisches Huhn von ihm, ne?
Ja, total.
Total.
Mhm. Ja, er hat einen unverkennbaren Strich. Und in dem Buch geht es, wie nicht anders zu erwarten, eben um eine lahme Ente, die ganz allein in einem kargen Hinterhof lebt. Der Einzige, der ihr Gesellschaft leistet, ist ihre Krücke. Und eines Tages aber stolpert nun ein blindes Huhn in diesen Hof und ja, die beiden unterhalten sich, weil das Huhn stolpert über diese Krücke und erkennt, ach, da ist noch jemand und die beiden fangen zu sprechen an, zu reden und das Huhn ist nämlich auf der Suche nach einem ganz bestimmten Ort. Es hat keine Ahnung, wo der ist, wie der aussieht und es weiß nur, es wird fühlen, wenn es dort ist. Mhm. Denn dort wird sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen. Das ist nämlich froh zu sein und dass alle nach der Pfeife von ihm tanzen mögen.
Ach, wie schön.
Die Ente denkt, na, ich weiß nicht, ob das jetzt der tollste Wunsch ist, dass alle nach der Pfeife von diesem blinden Huhn tanzen sollen. Aber naja, das Huhn freut sich, dass es auf jemanden gestoßen ist, weil es sagt, naja, eigentlich hätte ich gerne einen blinden Hund, der mich führen kann, aber eine lahme Ente ist besser als nichts. Mhm. Und nach ein wenig hin und her ist nun das Entlein auch bereit mitzukommen. Und die beiden machen sich auf den Weg und werden viele gefährliche Abenteuer bestehen und ganz am Ende tatsächlich diesen Ort finden.
Ach, wie toll.
Und man muss aber sagen, dass das Huhn am Ende gar nicht mehr so richtig weiß, was eigentlich sein Wunsch war. Mhm. Und vielleicht alles ganz anders ist als vorher angenommen. Und vielleicht hat die arme, lahme Ente auch einen Wunsch. Und der geht vielleicht auch in Erfüllung.
Und ist das eher so ein Buch, wo es darum geht, ja, so ein bisschen einzuwilligen, auch in das, was nicht so toll ist und trotzdem seinen Träumen zu vertrauen?
Das auf jeden Fall, aber auch natürlich was Neues wagen und vielleicht auch mal auf dem Weg ein bisschen abzukommen. Mhm. So.
Mhm. Und für welches Alter empfiehlst du das?
Zum Selberlesen ist es ab 8, aber man kann es auch super vorlesen. Mhm. Und der Autor ist einer von denen, die es vermögen, für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen zu schreiben. Ich habe so sehr gelacht und gleichzeitig hat es auch ganz viel weise Stellen, also die zum Nachdenken anregen. Und es gibt auch eine Fortsetzung, die nennt sich Arschbombe, verboten. Da
sind das wieder die beiden, ich erkenne sie doch schon.
Das kongeniale Duo ist wieder unterwegs. Dieses Mal geht es ins Freibad, das erste Mal, beide waren noch nie da. Das Huhn ist etwas unwillig, aber die Ente, das ist ein sehr großer Wunsch. Es ist nicht der große Wunsch, aber sie wollte da immer schon mal hin. Und ja, durch Umwege darf das Huhn da auch rein, weil eigentlich ist es ein Freibad nur für Enten. Aber naja, das Huhn sagt, ich muss ja einen Blick auf die Ente haben, weil natürlich, die kann nicht schwimmen.
So. Natürlich. Und mit der Krücke, wie soll das gehen?
Ja, das ist eben schwierig. Und ja, das Ganze wird etwas eskalieren, weil die beiden sich furchtbar zerstreiten. Die sind eigentlich beste Freunde, aber da läuft nicht alles rund und alles endet in einer überbordenden, außer Rand und Band geratenen Poolparty und natürlich eine Arschbombe vom Dreier.
Großartig.
Ja, das ist mindestens genauso lustig. Und das
kann man auch, glaube ich, nur machen, wenn man blindes Huhn ist. Ansonsten wagt man sich das nicht vom Dreier. Gott.
Ja, wer sagt denn, dass das Huhn vom Dreier springt?
Ach so. Ah, okay.
Das möchte ich nicht verraten. Diese Spannung möchte ich nicht vorwegnehmen.
Klingt toll.
Ja, es ist wirklich absolut herrlich für alle, die Urschub kennen, die wissen, was sie erwarten wird, welcher Spaß, und die ihn noch nicht kennen, möchte ich ihn wirklich sehr ans Herz legen.
Großartig. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich jetzt da den Übergang finde von der Ente zum Huhn, zu meiner Kolonie.
Aber es ist Wasser zu sehen, vielleicht.
Vielleicht war ja. Geschrieben hat es Audrey McGee's im Nagel und Kimche Verlag erschienen. Es heißt Die Kolonie und es ist übersetzt von einer Hamburgerin, von Nicole Seifert. Ein Buch, was für mich wirklich ein absolutes Highlight war. Simone Finkenwirt hat es zuerst ausgegraben. Ich bin ihr gerne gefolgt und war wirklich von dem Text unglaublich beeindruckt. Es spielt im Jahr 1979 auf einer abgelegenen irischen Insel und dort treffen zwei Männer aufeinander, wie sie ungleicher eigentlich nicht sein könnten. Wir haben einmal einen Landschaftsmaler, James, der so ein bisschen an einem kreativen Tiefpunkt angelangt ist und der hofft, in dieser archaischen Klippenlandschaft sich neu zu erfinden und neue Inspirationen zu finden. Und er trifft dort auf einen Franzosen, auf J.P. Masson, der ist Linguist. Und der möchte seine Doktorarbeit beenden, die er schreibt zum Aussterben der irischen bzw. der gälischen Sprache. Und er hat dort auf der Insel über mehrere Jahre eben so ein Forschungsprojekt, wo er die Matriarchin seiner Gastfamilie eben immer wieder interviewt und erforscht, wie sich ihr Sprachgebrauch im Laufe der Jahre verändert. Und diese beiden Männer, der Maler und der Linguist, werden so ganz schnell, also kaum, dass sie aufeinandertreffen, schon zu erbitterten Kontrahenten, ja, letztlich in der Deutungshoheit über die kulturellen Eigenarten und auch die Bedürfnisse der Inselbewohner und eben insbesondere ihre Gastfamilie. Und in dieser Gastfamilie geht der Riss, den diese beiden Männer verkörpern, mitten durch die Familie. Der jüngste Spross, James, der aber dann von Masson immer auch konsequenterweise nur mit Seamus, also der gälischen Übersetzung von James, während der und seine Mutter davon träumen, auch mal die Enge der Insel zu verlassen und dem unerbittlichen und eintönigen Rhythmus der Gezeiten zu entfliehen, sind die anderen Familienmitglieder ganz verhaftet in dem Beharren darauf, wie es immer war und wie es immer zu sein hat. Und die Frage, die eben immer im Raum steht, ist James einfach nur ein weiterer Engländer, der die Iren dominiert und unterdrückt? Und ist Masson derjenige, der mit der Bewahrung der Sprache diese sich wiederholende Kolonisation verhindern kann? Und während so die Situation eskaliert, macht Audrey McGee was ganz Faszinierendes, nämlich sie spiegelt wie in so einer Echokammer das politische Geschehen in Nordirland und die Anschläge der IRA in dem Sommer 79, der ja wirklich so ein ganz besonders blutiger Sommer in diesem Nordirland-Konflikt war, die spiegelt sie einfach immer wieder zwischen den einzelnen Kapiteln. Und du merkst einfach, dass das, was auf der Insel passiert, ja, einfach nur ein Echo dessen ist, was an Gewalt, an Ressentiments und an Hass was diesen Konflikt dominiert. Und ja, als dann der Herbst beginnt, der Sommer ist vorbei, werden alle Karten für alle neu gemischt. Und ich finde das ein wirklich faszinierendes Buch, weil es zum einen wahnsinnig poetisch ist, ganz großartiges Werk, glaube ich, auch ein Buch für dich, weil es ganz tolle Landschaftsbeschreibungen hat über ja die Schönheit und aber eben auch die Grausamkeit des Meeres. Es ist ungeheuer, ja, es ist wahnsinnig intensiv und es ist aber trotzdem eben ein sehr politisches Buch, weil es eine ganz zeitlose Geschichte erzählt von einerseits von Herrschaftsnahme und wie sich Kolonisation und Herrschaftsnahme auch ausdrücken kann und andererseits von Emanzipation. Also ich finde es ein echtes Kunststück und absolut für mich ein Must-Read. Man braucht ein bisschen Zeit. Ja. Ich würde es nicht an der Alster lesen, weil man muss sich so ein bisschen versenken. Aber wird damit belohnt mit einem absolut ungewöhnlichen Buch. Ganz toll.
Ja, es klingt wundervoll. Und ich finde es auch immer wieder wichtig, dass so auf verschwindende Sprachen auch eingegangen wird. Ich finde es wirklich erschreckend, wie viele Sprachen mittlerweile schon verschwunden sind. Allein entweder durch Übernahme, dass es vielleicht auch verboten ist, eine Sprache zu sprechen, oder auch, weil einfach die letzten Menschen, die diese Sprache sprechen,
es ist einfach auch wirklich sterben. So ein Herrschaftsinstrument, also und gerade zwischen den Engländern und den Iren, dass du eben im Laufe der Geschichte, dass eben das Englische, das Gälische so verdrängt hat und damit eben auch die Position derjenigen, die nur Gälisch sprechen konnten, von vornherein anders definiert war.
Ja, Sprache ist Identität, ja. Und so wird Identität dann der Gar ausgemacht. Und es gibt ja einen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war Anfang des Jahres, ich glaube, der ist immer noch im Kino, Kneecap?
Nee, habe ich aber gehört, ja, ja, habe ich nicht gesehen.
Das ist ja eine Rap-Formation, die eben nur auf Gälisch rappen und so die Sprache
einfach halten. Lebendig halten.
Total. Und eben auch natürlich die Politik da eine große Rolle spielt. Ein fantastischer, durchgedrehter Film. Der fiel mir sofort ein, als du davon
gesprochen hast. Katja, dann ist es dein Buch.
Ja, ich fürchte es auch.
Das wir tauschen nachher mal aus. Wir tauschen das Entenbuch gegen die Kolonie aus.
Das finde ich ein sehr fairer Tausch.
Und ich glaube, irgendwelche Trottellummen kommen auf jeden Fall auch vor.
Gut. Und dann noch Kunst. Also das ist ja eigentlich toll. Die eierlegende Wollmilchsau.
Perfekt.
Für mich. ich bleibe bei der Kunst. Dieses Mal die Musik. Es geht um Nanny Cherry, die ihre Autobiografie veröffentlicht hat. A Thousand Threads. Das ist eigentlich ein Buch, was ich, glaube ich, nicht gelesen hätte. Ich kenne so ein paar Lieder, oder ich kannte ein paar Lieder von ihr vorher. Buffalo Stance, Moonchild, 7 Seconds, die ich auch alle immer gerne gehört habe, aber nie das Bedürfnis hatte, ach, da höre ich mal weiter. Und da möchte ich einen Gruß und einen Dank an Groove City ausrichten. Das ist mein liebster Plattenladen in der Marktstraße, befindet der sich. Und eine der Frauen, die dort arbeiten, Anja, sagte eines Tages zu mir, ach, du liest auch Englisch, sage ich, ja, ich habe hier ein Buch für dich, guck doch da mal rein.
Und ach, guck mal, dann hat sie mir im Plattenladen, eine Buchempfehlung, großartig.
Genau, und das liebe ich, wenn man über Zufälle oder eben über Umwege zu Büchern kommt, die man sehr, sehr gerne mag. Und ja, ich habe dieses Buch wirklich mit größtem Genuss gelesen. Es ist eine Frau, die viele Höhen, aber auch viele Tiefen bisher erlebt hat. Sie ist 1964 geboren worden. Sie ist Schwedin. Ihre Mutter ist eine Künstlerin. Mucki Cherry, über die ich noch sehr viel mehr wissen möchte. Sie hat wunderschöne Arbeiten geschaffen, so Patchwork, aber auch alles sehr bunt und intuitiv und ja, sie wächst in einem richtigen Künstlerhaushalt auf. Ihr Ziehvater ist Don Cherry, ein Jazzmusiker aus den USA. Eagle Eye Cherry, ihr jüngerer Bruder, ist auch Musiker und sie hat noch einige andere Halb- und Stiefgeschwister, die nach und nach in die Handlung einfließen. Also Familie ist ihr sehr heilig. Mhm. Also ob das jetzt Freunde sind oder eben Blutsverwandte, aber das ist immer das, ihr Tribe, was sie atmen lässt, was ihr Geborgenheit gibt und eine Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher ist. Und es ist ein wunderbarer Einblick in die Musikgeschichte, so ab den, ja eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, an dem sie geboren wird, weil Musik in ihrer Familie einfach eine Riesenrolle spielt. Ihr Ziehvater ist einfach ein viel beachteter Jazzmusiker. Sie wächst in einem Umfeld auf, in dem die Rapmusik dann groß wird. Irgendwann bekam sie mal ein Angebot von Q-Tip, einem Mitglied von A Tribe Called Quest, und sie wurde gefragt, ob sie auf dem Debütalbum mitsingen möchte. Und ich dachte so, da höre ich sie doch gar nicht. Ja, sie hat damals abgesagt, und das ist einer der Dinge, die sie bis heute bereut. Das kann ich gut verstehen. Sie war auch Mitglied einer Post-Punk-Band, The Slits, und ich dachte, was? Also man lernt unglaublich viel, man wandelt zwischen den Welten, und es ist so eine Einladung, offen zu sein für verschiedene Musikstile. Mhm. Manchmal sagt man ja, ich höre nur Hip-Hop oder ich höre nur Klassik, aber es gibt ja so viel dazwischen und das eine beeinflusst das andere.
Und wahrscheinlich ist das wie so eine, ja, wie so eine Diskografie, dass du dann am Ende einfach das Gefühl hast, ich möchte da reinhören und da reinhören und total. Wow, das habe ich ja noch nie gehört. Und
total. Und sie kennt wirklich viele Leute, aber es ist nie so, ja, ich erzähle euch mal, wen ich hier kenne, sondern man merkt, dass einfach es ihr um Musik geht, Musik zu machen, Musik zu hören, Musik zu fühlen. Man kommt mit ihr in die ganzen tollen Clubs in New York und auch in London. Aber es gibt natürlich auch Kehrseiten, AIDS, Drogenmissbrauch. Ja, es ist wirklich ein unglaublich berührendes, ehrliches und auch sehr schonungsloses Buch. Und es hat ein wunderschönes Ende, bei dem sie in ihr Wohnhaus oder das Familienwohnhaus in Schweden zurückkehrt und alles ja so ganz friedlich ist. Mhm. Das fand ich ganz toll. Schön. Also sehr elektrisierend und gleichzeitig sehr friedvoll. Und ja, ich habe mich jetzt schon auf jeden Fall sehr viel mehr mit Nelly Cherrys Musik befasst, das eben auch sehr viel mehr bietet als nur diese Hits, die wir alle kennen. Ja. Genau. Und es ist ein Buch, was bisher nur in Anführungsstrichen auf Englisch erschienen ist, aber ich finde, man kann es super lesen. Also es ist sehr zugänglich. Und falls man mal denkt, ich könnte mal wieder Englisch lesen, dann ist das meine Einladung.
Ein guter Einstieg.
Ja, total.
Geschriebene Playlist.
Richtig.
Ein bisschen.
Ja.
Ja, und mein letztes Buch für heute ist von Milena Michiko-Flasar, eine österreichische Schriftstellerin mit japanischen Wurzeln. Ist mein erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe. Sie ist ja bei uns sehr bekannt geworden mit einem Buch, ich nannte ihn Krawatte. In diesem Buch Oben Erde, Unten Himmel geht es um eine junge Frau, die Susu, ist 25, lebt alleine, ist sehr einsam, sie ist schüchtern, sie ist zurückhaltend, ihre Nachbarn sind ihr fremd, zu ihren Eltern hat sie ganz wenig Kontakt und ihr einziger Sozialpartner ist eigentlich ihr Hamster, Punsuke, der sie aber auch irgendwie eines Tages ein bisschen mit sozialer Kälte straft.
Was?
Ja.
Oh nein.
Ja, er kommt dann irgendwie, wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kommt, kommt er nicht mehr aus seinem Käfig raus, um sie zu begrüßen. Und sie weiß eigentlich gar nicht, was mit ihm los ist. Und sie datet auf diversen Dating-Apps. Und also wenn es mal so eine romantische Begegnung gibt, dann ist es aber auch meistens nur von kurzer Dauer. Und sie beschreibt es selber so, dass sie kehrt wie gefrorenes Eis, das kurz flüssig geworden ist, in ihren ursprünglichen Aggregatzustand zurück. Unglaublich sprechendes Bild. Also eine Frau eigentlich wie eine, ja, so wie eine Mimose, die sich einmal kurz öffnet, aber sobald es wird ganz schnell alles zu viel und dann zieht sie sich total zurück. Und sie kündigt ihren Job. Und auf der Suche nach einem neuen kommt sie an eine Reinigungsfirma und sie weiß eigentlich gar nicht, was da so genau auf sie. Sie denkt, das ist halt so ein normaler Reinigungsjob, und sie lernt aber von ihrem neuen Arbeitgeber Herrn Sakai, dass der sich spezialisiert hat auf eine bestimmte Art von Reinigung, und zwar auf die Reinigung von Wohnungen von Menschen, die einsam verstorben sind und dann auch unter Umständen ein bisschen länger in ihrer Wohnung verblieben sind. Und dieses, also das ist wohl in Japan so verbreitet, dieses einsame Sterben, dass es dafür im Japanischen ein eigenes Wort gibt. Also diese Tode und diese Toten heißen Kodokushi. Das ist eigentlich ein, finde ich, sehr lyrischer Name für sowas Trauriges. Und sie arbeitet jedenfalls in diesem Reinigungsteam, und das hat schon also so ein bisschen gruselige Aspekte am Anfang für sie, aber trotzdem merkt man, wie sie da so reinwächst und wie sie auf eine bestimmte Art auch eine Befriedigung aus dieser Arbeit zieht und auch so eine Ehrerbietung für die Toten und für das, was sie waren. Und vor allen Dingen findet sie in dem Team, mit dem sie unterwegs ist, ein soziales Umfeld, mit dem sie aus dieser Isolation rauskommt. Also, und was ich so faszinierend finde an diesem Buch ist, das könnte ja, also wenn das in einem anderen Kulturkreis, diese Geschichte von einer einsamen Frau, die sich mit einer sehr abstrusen Tätigkeit wieder ins Leben zurückkämpft, wenn du das in einem anderen Kulturkreis schreiben würdest, zum Beispiel im USA-amerikanischen, dann wüsste man, dass das irgendwie, dann hättest du so ein Bild vor Augen, was das für eine Geschichte wird. Mhm. Und aber ich finde, so wie sie das schreibt, schafft sie es überhaupt nicht. Es ist nicht süßlich, es ist nicht sentimental, es ist nicht kitschig, es ist aber auch nicht bizarr und eklig, sondern es ist einfach ein ganz, ganz stilles Buch über eine sehr stille Frau und letztendlich aber auch über die großen Fragen des Lebens. Also wie man alleine lebt und alleine stirbt und wie unser Umgang mit dem Tod ist. Wie er sein könnte. Und ja, also ich fand es ganz toll. Ich bin sonst ja nicht so ein großer Freund von japanischer Literatur. Das ist mir oft zu, ja, spricht einfach nicht mit mir. Aber dieses Buch hat mit mir gesprochen und ich fand es ganz schön, an diesen Blick auf das Leben und auch auf den Tod zu haben.
Das klingt ganz, ganz wunderbar.
Ja, könnte dir auch. Auch das könnte dir gefallen. Wir haben ja sonst oft wirklich sehr unterschiedlichen Lesegeschmack.
Ja, total.
Aber das, glaube ich, könnte auch ein Buch für dich sein. Es hat wirklich einen ganz besonderen Zauber. Es hat sowas Haiku-artiges und ist auch aber trotzdem so ein bisschen Sake-berauschend. Haiku-zart und Sake-berauschend.
Da könnten die doch hinten noch einen Blurb drauf machen.
Genau, ein Blurb von Anne-Rose Beurich.
Und ist der Hamster ja irgendwann?
Ja, alles wird gut. Alles ja, der Hamster kommt wieder raus aus seinem Pundzuckel, kommt wieder raus aus seinem Häuschen und kommt auch wieder raus aus seinem, er ghostet sie nicht mehr. Um es mal in neuer Sprache, er ghostet sie nicht, er nimmt wieder Kontakt zu ihr auf. Katja, wann haben wir unseren, bevor wir uns jetzt hier völlig verkichern, schauen wir doch mal, wann wir unseren nächsten Podcast haben und ich
6. April.
Am 6. April und dann wahrscheinlich schon mit den ultimativen Tipps zum großen Oster- und Eierfest.
Oh ja, da freuen wir uns doch drauf.
Ja, vielen Dank, dass Sie und ihr uns zugehört habt. Gute Zeit, viel Freude beim Entdecken und beim Lesen. Einen schönen Start in den hoffentlich beginnenden Frühling. Tschüss.
Tschüss.